Botschaft für die Gläubigen. Jesus kommt bald. Er ist, der uns entgegenkommt. Ja, darüber werden wir sprechen. Über das, was für die Gläubigen auf uns erwartet. Nicht auf die Welt. Jesus sagt, ich bete nicht für die Welt, sondern ich bete für euch, ihr lieben Jünger, ihr lieben Aposteln. Ich lade dich ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Am Freitag wird das Thema sein, wie funktioniert die Salbung? Ich meine, nicht nur, dass wir Krankensalbung lehren, sondern auch die Salbung des Heiligen Geistes. Wie funktioniert der Heilige Geist so in unserem Leben? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Wie wirkt sich der Heilige Geist aus? Ein Tropfen Öl wirkt Wunder. Kennst du sowas? Ein Tropfen Öl, so etwas vom Heiligen Geist, nur ein Funke und schon geht alles vorwärts und macht Fortschritte. Am Samstag wird das Thema sein, bist du wirklich reich? Überleg einmal, was hast du auf dem Sparkonto? Und zwar auf dem himmlischen Sparkonto. Darüber wollen wir uns Gedanken machen, was wir im Himmel haben. Hier kannst du viel haben und eines Tages alles verloren. In der Bibel steht es, dass die Leute sogar das Gold auf die Straße werfen werden. Verstehst du? Und im neuen Jerusalem sind sogar die Straßen aus Gold gepflastert. Da nehmen sie als Pflastersteine. Bist du wirklich reich oder wie reich bist du? Weißt du, ich werde das Wort ist mir so groß geworden, du sagst, ich bin gar reich und ich bin gar satt und ich brauche nichts, verstehst? Und weißt nicht, dass du bloß nackt und elend und jämmerlich bist aus der Offenbarung. Das hat mich so getroffen, als ich mich über das Wort hier Gedanken gemacht habe. Bist du wirklich reich? Oder bildest du nur ein, dass du reich bist? Ja, ich habe eine wunderbare Gemeinde, wir haben einen guten Pastor, wir haben tolle Musik, wir haben gute Predigten. Aber bist du reich? Was saugst du auf? Was nimmst du auf für dein persönliches Leben? Und dann am Sonntag werden wir über das Thema sprechen, Gott hilft dir und wir brauchen alle Gottes Hilfe. Eine ermutigende Botschaft wird es sein, dass Gott dich stärkt, dass Gott dich nicht aufgibt, dass Gott dir zur Seite ist, dass er dir ständig unter die Flügel greift und sagt, wenn du nicht kannst, ich helfe dir. So wie der junge Adler, den ich in einem Film mal gesehen habe, der lernt jetzt das Fliegen und die Mutter wirft ihn aus dem Nest raus und der fällt und schreit und macht Krach und die Mutter fliegt von unten und fängt ihn auf und bringt wieder in sein Horst wieder zurück und dann darf er nochmals probieren. Aber dieses Mal ist er viel sicherer, dann bleibt er ruhig. Gott hilft dir, dass du ruhig bleibst in der Situation, in der du steckst, wo du dich befindest. So, was kommt auf uns zu? In der Welt braut sich so viel Negatives zusammen. Brüder und Schwestern, macht die Augen auf. Lies nicht nur die Bibel, sondern guck die Nachrichten, lies die Zeitung und hör das Radio, was dort alles passiert, was sich alles zusammenbaut. Und lernt eines, zwischen den Zeilen zu hören und zwischen den Tönen zu hören. Da passiert so vieles, was dazwischen ist. Es wird nicht die Wahrheit gesagt. Den Leuten, die Wahrheit wird vorenthalten. Ich werde darauf kommen, wir werden manipuliert. Aber fang an herauszuhören, was sagt der Geist der Gemeinde? Was sagt der Geist den Gläubigen? Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, Millionen. Und ich erschrecke nicht. Von der Bibel her wissen wir, Millionen jetzt noch leben, nicht nur Millionen, Milliarden jetzt noch lebenden Menschen werden sterben. So plötzlich, ein Drittel der Menschheit, überleg einmal, ein Drittel von 6 Milliarden oder 7 Milliarden, was wir inzwischen sind, ein Drittel. Und du, wenn wir ein paar sterben, machen wir schon so großes Aufsehen und so weiter, werden Milliarden sterben, Milliarden jetzt noch lebende Menschen werden sterben. Lies die Bibel, studier die Bibel. Was kommt auf diese Welt zu? Und zwar weltweit, global. Eine riesige Versuchung und meine Bibel gibt ein Trostwort, weil du bewahrt hast, das Wort meiner Geduld, dass du ausgehalten hast und dass du gewartet hast, dass du dich nicht aufgegeben hast, werde ich dich bewahren vor der großen Trübsal, die über die ganze Erde kommen wird. In der Endzeit sind alle Krisen weltweit, sind alle Krisen vernetzt, wenn irgendwo so Dominoeffekt, verstehst du, wenn irgendwo fällt ein Steinchen, da ist der ganze Laden kaputt. Verstehst du, irgendwo nur ein Schuss. Und schon, du weißt ja, die Schüsse von Sarajevo haben den Ersten Weltkrieg ausgelöst. Nur 2 Schüsse. Die Bibel spricht von teuren Zeiten, von finanziellen Katastrophen, von wirtschaftlichen Zusammenbrüchen. Lies Matthäus 24, lies Lukas 21. Die Welt wird erschüttert. Und wir sind schon mittendrin. Wir haben es noch gar nicht gescheckt. Weißt du, jetzt kommen die Flüchtlinge nicht mehr über Österreich oder hier über Bayern. Nein, jetzt werden die Flüchtlinge nachts per Flugzeug eingeflogen, das merken die meisten Leute nicht, die schlafen ja. Und die werden eingeflogen und dann gleich verteilt. Ja, die kommen nicht mehr über Griechenland, über die Türkei. Da passiert so vieles im Hintergrund, was wir gar nicht merken und checken. Fluchtbewegungen werden die Insel bestimmen. Und deshalb sagt Jesus, bitte, dass eure Flucht jetzt, die Syrer, Israelis, Palästinenser, Araber, aus dieser Gegend ist ganz besonders gemeint. Bitte, dass eure Flucht nicht geschehe am Sabbat und im Winter, also am Feiertag. Und im Winter, wo nichts läuft und wo man nichts findet. So, die Fluchtbewegungen werden ausgelöst durch Kriege, durch Nöte, durch Tyrannen, Diktatoren, was auch immer ist. Der Herr hat es gewusst, vor 2000 Jahren hat er gesagt, bitte, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter und am Sabbat. Das Große ist eigentlich in dieser Welt, es passiert alles weltweit. Betrifft viele, viele Nationen, die Afrikaner kommen. Verstehst du, wenn die eine Fluchtroute sich schließt, dann kommt eine andere, neue Fluchtroute. Es wird die letzte große Ernte sein, was die Bibel spricht. Die Propheten des Alten Testamentes konnten über Israel weissagen, aber sie konnten nicht über die Gemeinde weissagen. Die Propheten haben gedeutet, was meint es, was bedeutet das, wovon spricht denn der Prophet oder der Heilige Geist. Die Gemeinde war damals noch verborgen, war ein Mysterium, ein Geheimnis. Die Gemeinde war noch nicht gebaut. Jesus, erst durch Jesu Werk und Jesu Erlösung wurde die Gemeinde gebaut. Und da, die ganzen Prophezeiungen beziehen sich auf die Gemeinde, nicht auf Israel. Die meisten Leute denken Israel. Vergiss Israel. Israel hat seine Mission erfüllt, als Jesus zur Welt brachte und das Wort in die ganze Welt ausgetragen wurde. Die Mission von Israel wurde erfüllt, aber jetzt ist die Gemeinde dran. Und Jesus kommt für die Gemeinde. Meine Lieben, nicht für die Welt, für die Gemeinde. Die Gemeinde war den Propheten verborgen. Sie haben gerätselt und erst der Johannes ist der einzige neutestamentliche Prophet, der eine Prophetie über die Gemeinde gibt. Das, was ist, was war, was gerade ist, die Lauheit der Gemeinde und wie die Gemeinden abbauen und abnehmen, die sieben Sendschreiben und dann die Entrückung. Die Gemeinde ist ein Bauwerk Gottes, nicht ein menschliches Werk. Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle, überleg einmal, was das auch alles heißt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Der Teufel tobt mächtig gegen die Gemeinde Jesu. Christen werden weltweit verfolgt. Und zwar nicht nur heute und gestern, sondern schon zu allen Jahrhunderten. Die Gemeinde ist das Geheimnis der Liebe Gottes. Die Gemeinde, das bist du und das bin ich. Und Jesus kommt wegen dir und mir. In aller Liebe. Wegen dir und mir. Jesus hat den Vater verlassen für die Gemeinde, für dich und mich. Er ist für uns gekommen aus Liebe, um uns zu retten, zu erlösen. Und deshalb, wenn er jetzt kommt, kommt er die Gemeinde abzuholen. Und sein Wort ist wahr, er kommt, ob wir jetzt lange warten. Deshalb das Wort meiner Geduld, weil ihr das bewahrt habt, will ich euch auch bewahren vor der ganzen Versuchung, die über die ganze Erde kommt. Geduld, warten und der Herr wird sein Wort erfüllen. David Livingstone, als er in Sambesi war, hat er gesagt, jetzt muss ich Geld sammeln, nach London zurückfahren. Aber liebe Mamelucken, dieser Träger, dieser Begleiter, seine Diener, bleibt hier, ich komme zurück. Er hat sie zurückgelassen, ist nach England gefahren, hat Geld gesammelt und die Einheimischen haben verspottet und gesagt, ja guck mal, ihr Mamelucken, ihr seid blöd und dumm, ihr wartet auf euren weißen Mann, auf diesen Missionar. Missionare halten nicht ihr Wort. Also ich stehe nicht zum Wort und so weiter. Der wird nicht mehr mitkommen, der hat euch vergessen, vielleicht ist er auch gestorben. Und es sind Monate, ein paar Jahre vergangen und die haben immer gewartet und dieser David Livingstone war noch nicht da. Und eines Tages am Sambesi-Fluss, und sie waren immer ständig am Fluss und haben immer gewartet, unser Vater wird kommen, so haben sie es immer gesagt, er wird kommen. Und eines Tages, tuck, 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 ein ganz merkwürdiges Geräusch haben sie im Fluss gehört. Ein Dampfer kam zum ersten Mal diesen Sambesi-Fluss hinaufgefahren, ein Dampfer, und David Livingstone kam. Und dann haben die gejubelt, siehst du, unser Vater hat sein Wort gehalten. Und genau das Gleiche will ich sagen, auch unser Herr Jesus Christus wird sein Wort halten. Plötzlich wirst du hören, tuck, 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 tuck. Siehst du, er kommt. Weißt du, er kommt mit großer Macht und Herrlichkeit. Und die ganze Welt wird ihn sehen. Aber zuerst, bevor die Welt ihn sehen wird, werden die Gläubigen ihn sehen. Jesus kommt nur für die Gläubigen. Die Welt wird ihn nicht sehen. Erst nach 7 Jahren, voraussichtlich, wenn ich so sagen darf, vielleicht nach einer gewissen Zeit, es findet zuerst die Hochzeit des Lammes statt. Der Herr Jesus vereinigt sich mit seiner Gemeinde und dann erst kommt er mit seiner Gemeinde und mit vielen tausend Heiligen, erlösten Gläubigen. So, was kommt auf uns zu? Nicht das, was die Welt erwartet. Nein, das kommt auf uns nicht zu. Dieses Schrecken, Katastrophen, Krisen, Erdbeben, Hungersnöte, schreckliche Dinge. kosmische Katastrophen oder was auch immer sein mag. Jesus hat für seine Jünger gebetet, Vater, erhalte sie in der Welt. Erhalte sie. Johannes 17, Vers 9. Ich bitte für sie und ich bitte nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Kannst du dir vorstellen, du und ich, wir gehören dem Herrn Jesus Christus, dem Vater im Himmel, der Gottheit. Das Ende kommt zum Anfang zurück, das ist so die Faustregel für prophetische Worte. Das Ende kommt zum Anfang zurück, dieser Kreis schließt sich. Und am Anfang war Jesus und die Jünger und die Gemeinde und die kleine Schar. Und euch, du kleine Herde, ich will euch das Reich unseres Vaters geben. Weißt du, sie haben der Welt gedient. Durch sie wirkte Jesus, durch die Hände der Apostel geschahen Zeichen und Wunder. Und zu denen kommt der Herr Jesus zurück, die treu sind bis zum Schluss, die an Jesus bleiben, die sich an Jesus festhalten. Jesus gab seinen Erlösten, seinen Kindern alles, was er hatte, da hat sie verausgabt. Und er kommt uns zu erlösen und uns zu sich zu nehmen, auf dass wir dort sind, wo er ist. Aber deshalb muss Jesus kommen. Die Wiederkunft Jesu ist etwas für die Gläubigen. Weißt du, Jesus ist gekommen, das ist die Botschaft für die Welt. Jesus ist gestorben, das ist die Botschaft für die Welt. Jesus ist auferstanden, das ist die Botschaft für die Welt. Und dass Jesus jetzt kommt, er kommt zum zweiten Mal, um seine Erlösten heimzuholen. Und nicht nur das, Brüder und Schwestern, er ist mitten unter uns. Er ist schon gekommen. Halleluja. Er ist mitten unter uns. Also, die Wiederkunft Jesu, er ist gekommen, er ist da und er wird kommen, um dich und mich zu erlösen. In Matthäus 24, Vers 22 lesen wir, Jesus kommt nur für seine Gemeinde. Jesus kommt nur für seine Gemeinde, für seine Kinder. Er kommt nicht für die Welt. Also das nächste große Weltereignis ist die Entrückung der Gemeinde, wo der Herr Jesus seine Kinder abholt. Nicht erschrecken. Jesus sagt, ich bete nicht für die Welt. Die Welt interessiert mich jetzt nicht mehr. Mich interessieren jetzt nur noch die Erlösten, die Heiligen, die Kinder Gottes. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, heißt es, für die Auserwählten würde kein Mensch mehr selig werden. Also die Zeit wird verkürzt für die Auserwählten, nicht für die Welt. Die Welt, die rennt weiter Vollgas. Die Gemeinde wird entrückt, Matthäus 24, Vers 22. Und wenn diese Tage nicht verkürzt würden, würde kein Mensch selig werden. Aber um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt. Warum? Die Gemeinde ist die Braut des Herrn. Die Gemeinde Jesu ist die Braut des Herrn. Und auf sie kommt ein großes Ereignis. Das nächste große Heilsereignis in der Offenbarung Gottes ist die Heimholung der Gemeinde Jesu Christi. Die Entrückung der Gemeinde Jesu. Die Vereinigung der Gemeinde mit dem Bräutigam. Mit Jesus Christus, mit dem Haupt. Sodass wir wieder vereinigt sind. Jetzt sind wir zwar auch eins. Sollten es sein mindestens. Aber jetzt sind wir noch weit entfernt. Das Wunder wartet auf uns noch. Das nächste große Ereignis, wie ich nach der Bibel feststellen kann, ist nicht Weltuntergang. Die Welt wird noch lange bestehen. In der Bibel heißt es mal im Alten Testament, die Erde bleibt ewig. Verstehst du? Oder dann später heißt es, und die Erde floh und es war ihr keine Stätte gefunden. Dieses System wird vergehen. Die Systeme werden vergehen. Die politischen Systeme, religiösen Systeme und so weiter. Jesus kommt. Das ist, was auf uns zukommt. Jesus kommt, um uns zu sich zu nehmen. Und wie wird er kommen? Genauso wie er gen Himmel gefahren ist. Apostelgeschichte 1, Vers 11. Wenn wir dort lesen, dieser Jesus, haben die Engel gepredigt, dieser Jesus, der von euch ging und in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Er wird genauso wiederkommen. Plötzlich steht er da und sagt, Kind, komm. Kind, komm. Er wird, so sagen die Engel, auf die gleiche Art und Weise kommen. Für die Gläubigen, genauso hier, die waren versammelt, er hat sie gesegnet und jetzt kommt er für die Gesegneten des Herrn. So wie er das erste Mal kam, wird er nicht mehr kommen in Niedrigkeit oder als Baby im Stall irgendwo und kein Raum und kein Platz in der Herberge. Er wird kommen mit Macht und Herrlichkeit, denn diese Macht und Herrlichkeit wird sich manifestieren, dass die Toten auferstehen. Die Toten. Und sogar wenn ich Hesekiel lese, die Gebeine kommen zusammen. Die existieren gar nicht mehr. Bein zu Bein, dann kommen plötzlich, da wächst der Körper und plötzlich kommt ein Geist hinein und plötzlich werden Millionen, während auf der einen Seite Millionen sterben, werden Millionen oder Milliarden auferstehen und dem Herrn entgegengerückt in den Wolken. Welch ein Tag wird das sein? Ein Tag voller Jubel, ein Tag voller Freude. So, das erste Mal kam Jesus in Demut und jetzt kommt er in Macht und Kraft und Herrlichkeit. So wie wir im Vater unser beten, dein ist die Macht und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Wenn Jesus kommt, werden Leichnamen auferweckt, die schlafen, die werden zuerst auferweckt, wir werden denen nicht zuvorkommen, sagt Paulus. Die toten Gebeine werden gesammelt, wenn es noch welche gibt, auch wenn es keine gibt. Gott weiß die DNA. Der hat dich schon nummeriert. Der weiß, wer du bist und wo du wohnst und wo du gelebt hast. Er kennt unseren sterblichen Leib. Und Philipper Kapitel 3, Vers 21, er wird unseren sterblichen Leib verwandeln. Plötzlich stehst du wie ein Heiliger. So wie Jesus in den Himmel aufgenommen wurde, so stehst du plötzlich vor dem Herrn. Was während seines ersten Kommens nur in der Schwäche des Fleisches geschah und verborgen war und die Menschen nicht sehen konnten, dass wir das zweite Mal, wenn er kommt, von Gott offenbart und wir werden ihn sehen, weil wir an ihn geglaubt haben, weil wir von ihm geredet haben, weil wir ihn geliebt haben, weil wir ihn angebetet haben, weil wir ihn besungen haben. Plötzlich, wir werden ihn sehen, wie er ist. Jesus kam das erste Mal, um Satan zu besiegen und ihm die Herrschaft zu entreißen. Und jetzt sollen die Erlösten, die noch hier sind, und du bist noch erlöst, ein Auserwählter Gottes, und du sollst auch in dem Bereich, wo du wohnst, dem Teufel die Hörner abschneiden oder ausbrechen. Die Gewalt über das Böse überwinden, das Böse besiegen. Das ist unser Auftrag. Jetzt, so wie Jesus Satan besiegt hat, so bist du und ich jetzt noch da. Und deshalb sind wir noch da. Und wenn wir unsere Arbeit getan haben, er wird uns abholen. Ich freue mich darauf. Jesus kommt, um eine siegreiche Gemeinde abzuholen. Keine Schlappschwänze, keine Faulenzer, keine Träumer und Phantasten und Schwärmer, sondern eine Überwindergemeinde, die voll Blut noch sind, die gekämpft haben, voller Schweiß, voller Tränen. Die sagen, oh Herr, komme bald. Und wir haben ein Siegel sogar in der Offenbarung, das Siegel, die Seelen unter dem Altar. Ich komme nachher darauf zu sprechen. Was ich heute mache, ist ein Stück, die Offenbarung von Johannes nehme ich ein bisschen durch. Ich streife das nur. Kann ich natürlich nicht in eine Stunde das durcharbeiten, aber ich werde einige Dinge streifen, was dort alles passiert. So, Jesus kommt, um seine siegreiche Gemeinde abzuholen, um damit mit ihnen, mit diesen Siegern, diesen Helden, diesen Überwindern zu regieren. So wie David. David hat seine Helden genommen. Und diese Helden Davids, weißt du, was das waren? Das waren nicht die Stärksten. Das waren die Schulden hatten, die mit dem König nicht zufrieden waren oder die sonst noch andere Probleme haben. Aber die haben mit David gegen das Böse gekämpft. Und das sind später diese Helden gewesen. Joab und all diese Kollegen, die dann um David herum waren, bis zum Schluss, die haben durchgehalten. Da ist einer sogar auf dem Acker gewesen und hat einfach seine Hand geschwenkt. Der hat über 1000 Leute nur mit dem Eselskinnbacken auf dem Getreidefeld geschlagen. Weißt du, jeder hat seinen Platz gehabt, jeder stand irgendwo und jeder kämpfte. Und genau das ist, was wir tun. Wir sind auch Leute, die mit dem König nicht zufrieden sind. Wir sind mit den Politikern nicht zufrieden. Wir sind mit den Geistlichen nicht zufrieden. Wir sind mit der Welt nicht zufrieden. Wir sind mit nichts zufrieden, weil ja, wir sind enttäuscht. Und wir haben Schulden, wir haben Probleme und für uns ist David jetzt dieser Held. Und wir kämpfen mit David, Jesus Christus, mit dem Heiland der Welt. Er kommt, mein Thema ist, was kommt noch auf uns zu? Und jetzt halte ich fest, ich sage dir die Wahrheit, auf das, was ich aus der Bibel herausgelesen habe, auf uns kommt noch so viel Kampf zu. Glaubst du es oder nicht, ist mir egal, ich sage dir die Wahrheit. Verstehst du, es kommt noch so viel Kampf. Es kommen auf uns noch so viele Spannungen, verstehst du? Wir müssen durch die Bresche durch. Und Jesus, so wie er von Nazareth, die wollten Jesus umbringen und er ging mitten durch sie hindurch. Wie hat er das gemacht? Ist mir egal. Ich muss lernen, durch deine Probleme hindurchzugehen, durch deine Krankheit hindurchzugehen. Was kommt auf uns noch zu? Noch so viele Krisen. Denk, weißt du, durch viel Trübsal, nicht durch die große Trübsal, aber durch viel Trübsal, durch viele Anfechtungen und Drangsal, Bedrängnisse, müssen wir ins Reich Gottes gehen. Halte ich fest, auf uns kommen noch so viele Probleme. Denn glaub nicht, dass wenn du an Jesus glaubst, du hast keine Probleme mehr. Im Gegenteil, da musst du deine Kämpfe kämpfen für deine Familie und noch die Kämpfe fürs Reich Gottes. Auf uns kommen noch viele Bewährungsproben zu. Bleibe treu. Diese Geduld, weil du das Wort meiner Geduld bewahrt hast, nicht nur irgendeinen Bibelspruch, der Herr ist mein Hirte, nein, die Geduld, warte, halte durch, ich komme, wie diese Mamelucken, sie haben durchgehalten, ich weiß, der hat es versprochen, David Livingstone wird kommen. Auf uns kommen noch so viele Prüfungen zu und wir werden noch ganz schön abgeklopft. Satan begehrt euch. Satan will euch sichten. Oder sieben. Oder wie auch immer. Das kommt auf uns zu, ihr Lieben. Nicht nur Halleluja. Deshalb, wenn du keine Probleme hast, danke Gott, die werden noch kommen. Sei ruhig und beruhige dich. Weißt du, es wird genauso sein wie in der letzten Woche im Leben Jesu. Weißt du, zuerst mal Hosianna und dann kreuzige ihn. Und genau das Gleiche, was Jesus in der letzten Woche erlebte, erleben die Christen, bevor Jesus wiederkommt. Bevor er aufersteht oder bevor du auferstehst. Das Reich Gottes liegt in Geburtswehen. Und weißt du was? Plötzlich kommen die Wehen und die kommen immer stärker. Wenn schon alle 5 Minuten kommen, dann schnell einen Krankenwagen holen. Die Geburtswehen. Weißt du, jetzt ist es innerlich, inwendig, das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist noch nicht äußerlich, aber es ist inwendig in uns. Und das Reich Gottes will raus, will ausbrechen, will geboren werden, will offenbar werden. Was kommt auf uns zu? Das ist meine Botschaft. 2. Thessalonicher Kapitel 2, Vers 3. Lasst euch von niemandem verführen oder irre machen. In keinerlei Weise, denn zuvor muss der Abfall kommen. Der Abfall vom Glauben, der Sektierertum, falsche Propheten, Irrlehren und dergleichen. Der Abfall muss kommen und der Mensch der Bosheit muss offenbart werden. Weißt du, der Mensch der Sünde, nicht nur der Antichrist der Bosheit, der über Leichen geht, dem ist alles egal. Der alles zerstört, der Sohn des Verderbens, der muss offenbar werden. Und das ist jetzt, wir stecken mittendrin. Das merkst du nicht. Weißt du, alles so Friede, Friede, keine Gefahr. Bei Nacht und Nebel, da werden Terroristen eingeschleust. Verstehst du, das merkst du nicht. Und plötzlich sind sie da. Ja, die sind psychisch krank. Wenn du genau nimmst, sind alle psychisch krank. Irgendwo hat jeder einen Knacks. Wer ist da vollkommen? Ja, jeder hat Probleme. Und wenn er nicht zufrieden ist oder nicht, die Welt nicht versteht, der Abfall muss kommen. Falsche Propheten müssen kommen. Wenn du die Bibel liest, die Gemeinde endet mit der Laodicea, diese 7 Sendschreiben, die endet mit der Laodicea, weißt du, Lauheit und Trägheit, Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit, Interessenlosigkeit, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, so schweizerisch. In Lukas Kapitel 21, Vers 16, wenn wir dort lesen, ihr werdet aber verraten werden von Eltern und Brüdern, Verwandten und Freunden und man wird einige von euch sogar töten. Das ist, was auf uns zukommt. Aber du musst keine Angst haben vom Sterben. Wir wissen, wo wir hingehen, wenn wir sterben. Ob wir jetzt ganz normal im Bett sterben oder als Märtyrer sterben. Wenn ich als Märtyrer sterbe, da kriege ich noch einen Orden dafür. Wenn ich im Bett sterbe, naja, er ist eingeschlafen, sagen von Friedrich. Wahre Christen werden verraten. Sie werden verleugnet. Wahre Christen, sie werden verleumdet, verstehst du? Sie werden durch Kakao gezogen, die werden verspottet, so wie Jesus. Bist du ein Prophet, ein Weissager? Wer hat dich geschlagen? Ihm wurden die Kleider vom Leibe gerissen, eine Dornenkrone aufgesetzt. Genau das Gleiche passiert uns, denn wir werden mit Christus mitgekreuzigt. Und wenn wir mit ihm mitgekreuzigt wurden, werden wir mit ihm auferstehen und mit ihm regieren. Das ist unser Weg. Kein Halleluja-Weg jetzt im Augenblick, aber warte mal, weißt du, das ist alles vorbei. In ein paar Minuten ist alles vorbei. Zuerst sieht es so aus, nach der Bibel, wenn ich so lese, die Heiligen haben abgenommen, sie sind überwunden worden. Es scheint so, als wenn die Welt siegen würde, das Böse siegen würde. Es sieht so aus, als wenn der Materialismus siegen würde, Kapitalismus oder was auch immer ist. Humanismus, Offenbarung Kapitel 6, Vers 9, die Märtyrer. Die Seelen unter dem Altar. Wer das auch alles ist, ich werde nachher noch darauf zu sprechen kommen. Aber das wird da sein. Wir sind hier, um zu reifen, Brüder und Schwestern. Um zu reifen in unserem Leben, um über uns selbst hinauszuwachsen, dass uns das alles gar nicht mehr ausmacht, dass wir so abgebrüht sind, so abgestorben sind, so cool sind, dass es uns gar nichts ausmacht und dass wir ihm gleichgestaltet werden. Weißt du, der Herr Jesus tat seinen Mund nicht auf. Und er wurde ganz still und ganz sanft. Verstehst du, er ließ, wer ihn schlagen, mit 39 Schlägen wurde er ausgepeitscht. Während Jesus oben ist, er sagte, ich gehe hin zum Vater und ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und ich werde den Vater bitten, dass er den Heiligen Geist sendet. Jesus bereitet uns eine Stätte im Himmel. Ist das nicht wunderbar? Ein Apartment, was auch immer ist. Ein Schloss, ein Palast. Und währenddessen bereitet uns der Heilige Geist hier unten auf dieser Erde für diese Wohnung im Himmel. Weißt du, damit wir wissen, wie man mit der ganzen Technik umgeht. Die himmlische Technik. Glaub mir, weißt du, wenn schon unsere moderne Technik, wenn du schon manchmal im Fernsehen siehst, die Werbung, was heute alles so möglich ist, du, das ist alles nur ein Klacks. Das ist nur Klacks im Vergleich zu der Herrlichkeit, die Gott für die Seinen bereitet hat, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Menschenherz je geglaubt hat. Eine herrliche Wohnung, da musst du nur hingehen. Du musst nur wissen, wie man das macht. Verstehst du? Wie man einfach und unkompliziert die Wohnung bewohnt. Und wenn wir fertig sind, wir werden abgeholt, vollendet. Wenn wir vollendet sind. Und der Herr wird die Lebendigen und die Toten, die bereits verstorben sind, die schon dort sind und so weiter, die wird er zu sich nehmen. Sie sind im Paradies. Sie haben eine gute Zeit. Und ich habe, wenn ich so diese jenseitige Erfahrungen höre von Menschen, die im Jenseits waren, die sehen nur so Garten, Blumen, Wiesen, wunderbare Landschaften. Die sehen nicht den Thron Gottes. Die sind im Paradies. Jesus sagt zum Schächer, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Alle unsere Lieben sind im Paradies. Sie sind nicht in der Hölle, sind auch nicht im Fegefeuer. Sie sind im Paradies. Und dort warten sie, bis Jesus wiederkommt und diese Mamelucken zu sich nimmt. Sie abholt. Er sagt, ich gehe zum Vater, um euch eine Stätte zu bereiten. Entrückung. Weißt du, was Entrückung ist? Eine Verwandlung. Plötzlich, du bist nicht mehr der Gleiche, du bist nicht mehr da, du bist ganz woanders. So wie Jesus, eine Wolke nahm ihn weg. Der ist nicht wie eine Rakete in den Himmel geschossen. Nein, eine Wolke, plötzlich war er weg. Und er war trotzdem bei ihnen. Er sagte, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Die Entrückung, 1. Korinther 15, Vers 51. Da wird uns gesagt, was die Entrückung ist. Eine Verwandlung, mehr nicht. Und wir werden auch verwandelt. Plötzlich ist dein Stuhl leer. Plötzlich ist dein Bett leer. Plötzlich ist dein Arbeitsplatz leer. Plötzlich, so wie Jesus es gesagt hat. Und plötzlich wird das alles passieren. Weißt du, zwei werden in der Mühle mahlen, der eine wird angenommen und der andere nicht. Zwei werden im Bett liegen, der eine wird angenommen und der andere nicht. Zwei werden einen Weg gehen und der eine wird angenommen und der andere nicht. Und hier 1. Korinther 15, 51. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Und das ist ein Geheimnis. Das haben die im Alten Testament nicht gewusst. Sie haben keine Ahnung davon gehabt. Paulus sagt hier, wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden. Auch die, die entschlafen sind. Die Wiederkunft Jesu fängt da an für dich, wenn du die Augen hier zumachst. Und in der Bibel heißt es weiter, Jesus sagt am Schluss, als er von Matthäus 24 seine Rede fertig hält, wo das Aas ist, da sammeln sich auch die Geier. Ein Hinweis auf die Entrückung. Weißt du, die wohl schon gestorben sind, um die kreisen die Geier. Um die kreisen die Geier, die gestorben sind. Und die Frage ist, sind wir geistlich gestorben? Das ist die Frage, die mich bewegt. Bist du wirklich tot? Jakob Böhme hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Wir müssen schon vorher sterben. Was kommt auf uns zu? Als erstes, Offenbarung 6, die Siegelgerichte. Diese Siegelgerichte, natürlich werden noch ein paar andere Sachen auch erwähnt, aber die Offenbarung ab Kapitel 6 sind Gerichte. Gerichte, die über die Welt kommen. Nicht für die Gläubigen. Und wir müssen keine Angst haben, dass uns was passiert. Wir sind in der Hand Gottes und die Bibel sagt, niemand und nichts wird euch aus meiner Hand reißen. Wir sind fest in Gott verwurzelt. Eigentlich heißt es, eintätowiert. Ich muss vorstellen, da steht Johannes, na du bist ganz klein in der Hand des lebendigen Gottes. Dein Name ist dort eingetragen. Die großen Gerichtsserien nehmen in der Offenbarung einen zentralen Platz. Aber zuerst, was Johannes aufschreiben muss, Offenbarung 1, Vers 19, schreib auf, was war, schreib auf, was ist und schreib auf, was kommt. Was war? Das war Jesus. Dieser Alte mit den weißen Haaren, Augen wie Feuerflammen, der unter den sieben Leuchtern wandern, das ist, was gerade ist. So, und nach dem, was da war, das ist Jesus und die Gemeinde, ab Kapitel 4 bis Kapitel 22, das sind die Ereignisse nach der Entrückung der Gläubigen. Du kannst mir glauben oder nicht, ich studiere die Bibel, Lies dich da hinein. Das ist so wichtig, dass du das prophetische Wort hast. Und du tust wohl, wenn du auf das prophetische Wort achtest, schreibt der Apostel Petrus. Achte darauf, wie auf einen Morgenstern, das aufgeht. Von Kapitel 4 der Offenbarung bis Kapitel 22 sind die Ereignisse nach der Entrückung. Und weißt du, wie Kapitel 4 anfängt? Komm rauf! Das ist wild. Ein Appell, komm rauf. Johannes, komm rauf. Schau, was ich dir zeigen werde, von oben herab. Aus der Vogelperspektive. Komm rauf. Und komm rauf, das ist eine Andeutung für die Entrückung, dass das stattfindet. Dass der Entrückte sieht, was passiert, wenn wir diese Welt verlassen. Weißt du, und dann sind die 24 Ältesten zuerst einmal, wer kann die Siegel öffnen? Die 24 Ältesten, die 12 Patriarchen und die 12 Apostel. Diese 24 Ältesten des alten Neuen Testaments, die sind da. Wenn die Gemeinde entrückt wird, fangen erst die Gerichte an. Und solange die Gemeinde da ist, solange wir existieren, soll die Welt auf die Knie gehen und danken für uns, dass es uns gibt. Dass wir diesen Dreck, diesen Schmutz aufhalten. Wir sind das Salz der Welt, der Erde, sagt uns der Herr Jesus. Und wir halten auf, sollten zumindest. Und wenn die das nicht mehr tun, oder Salz dumm wird, wird es nicht mal auf der Straße als Streusalz verwendet. Ab Kapitel 6, weißt du, die Gemeinde, die wird entrückt. Komm rauf, ich will dir zeigen. Auch wenn die Heiligen abgenommen haben und die Siegel und dem Altar. Und ich will noch ein paar Worte sagen, auch die Leute, die zurückbleiben, wenn die Entrückung stattgefunden hat. Die Entrückung wird stattfinden und werden Tausende und Millionen noch da bleiben. Laue, träge Christen oder Kinder von gläubigen Eltern oder Väter und Mütter von gläubigen Kindern, die werden da bleiben. Was? Papa ist weg, Mama ist weg. Die haben an Jesus geglaubt, die haben schon immer gesagt, dass die Entrückung stattfindet. Und jetzt passiert's. Gott ist ein gnädiger Gott. Hör mir zu. Es gibt noch eine Möglichkeit, gerettet zu werden, aber als Märtyrer. Deshalb, wir haben beim nächsten Siegel noch, und der übernächsten, bis zum fünften Siegel, haben wir noch, komm rauf, komm rauf, komm rauf. Also, die Seelen unter dem Altar, in aller Liebe, Gott ist ein gnädiger Gott. Was kommt auf uns zu? Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Und sag mir das doch, sag mir nicht, und erzähl mir keine Lügen, dass wir eine gerechte Zeit haben. Jeder wird da betrogen, wo er nur betrogen kann. Diese Geschäftsleute betrügen da und verkaufen Ramsch. Da wird die ganzen Konzerne betrügen die Leute. Die Liebe wird bei vielen erkalten. Sogar bei Gläubigen ist die Liebe erkaltet. Und wenn die Zeit nicht verkürzt würde, sagt der Herr, würde kein Mensch selig werden. Und dann kommt erst das nächste große Ereignis, wo Jesus kommt, wo Jesus für die Welt sichtbar ist. Offenbarung 19, Vers 11. Da tritt wieder der Herr auf die Plattform. Und er sagt, und ich sah den Himmel aufgetan und siehe, ein weißes Pferd. Nicht das weiße Pferd. Das weiße Pferd, was wir die Siegelgerichte sehen, das ist der Antichrist. Der falsche Prophet, der macht Frieden. Der baut die Welt, Leute, regt nicht so auf, beruhigt euch. Ihr kriegt Suppenküche, es gibt Volkswagen, es gibt Autobahnen und Arbeit für jeden. So wie das Dritte Reich war die Generalprobe der Hölle, meines Erachtens. Das, was da passiert, die erste Halbzeit, war Aufbau. Da war keine Verfolgung und nichts, da war Aufbau, da war sehr positiv. Das Dritte Reich war die Generalprobe des Teufels. So, er wird kommen. Und da heißt es, und der darauf saß, Offenbarung 19, Vers 11, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und er wird alles zum Abschluss bringen, der Herr Jesus Christus. Und wir werden dem Herrn entgegengerückt in den Wolken und werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Lob und Dank, das ist die Botschaft der Bibel. Die Bibel spricht von der Hochzeit des Lammes, die wird sieben Jahre dauern, nach dem, was wir aus der Bibel herauslesen können. Und in der Zeit findet die Entrückung statt, die Erscheinung des Herrn Jesus und so weiter. Und was da unten passiert, ich bete nicht für die Welt, ich bete für euch. Dass ihr bewahrt werdet, dass ihr durchkommt. Und wenn die Gemeinde, wenn die Kinder Gottes von dieser Erde weg sind, brechen furchtbare Gerichtsszenarien über diese Erde, über diese Welt, über diese gottlose Menschheit. Die schlachten sich gegenseitig ab, fressen sich sogar doch wahrscheinlich selber noch auf. Die sieben Siegelgerichte, Offenbarung 6 bis Kapitel 17. Weißt du, dann diese sieben Posaunengerichte, sieben Schalengerichte, Offenbarung 15, Vers 6 bis 16. Das ist alles, weißt du, das greift ineinander, was der Johannes sieht. Weißt du, er sieht nur die Spitzen des Berges, er sieht die Täler nicht dazwischen. So wie ein Panorama, wenn man ein Panoramabild anguckt, man sieht die Bergspitzen und so, deshalb Siegelgerichte, und da greift eins ins andere. Und dann die Posaunengerichte. Und ich sage, wenn das alles passiert, wenn der Heilige Geist von dieser Erde genommen ist, der Heilige Geist wird mit der Gemeinde entrückt werden. Es wird keinen Heiligen Geist geben. Und du weißt, wie schwer es ist, jetzt mit dem Heiligen Geist Märtyrer zu werden. Oder zu leiden, zu kämpfen und was weiß ich. Und was sollst du dann ohne den Heiligen Geist machen? Aber Idealisten, so wie die Kommunisten gestorben sind aus Idealismus, nein, wir bleiben bei unserer Sache, auch wenn wir durch die Hölle müssen. Aber ich sage euch eines, der Teufel wird sogar Angst bekommen, wenn das alles, wenn Satan freigelassen wird auf dieser Erde, wenn das alles passiert, der Drache und der falsche Prophet, und wenn die residieren, da wird diese Erde die Hölle durchmachen. Und da wird die Hölle nicht anders sein und nicht besser. Jesus kommt. Die Botschaft ist, was kommt auf uns zu, auf mich. Also ich spreche für mich, die Kinder Gottes, für die Gläubigen. Johannes 14, Vers 3, Jesaja 14, Vers 23, Jesus wird kommen, um die Erde zu reinigen von denen, die die Erde verdorben haben. Mit eisernem Besen wird er diese Welt durchputzen. Das wird der Herr, aber er wird seine Hände nicht schmutzig machen. Er wird es dem Teufel überlassen und den gottlosen Menschen sich selbst. Die werden sich gegenseitig vernichten, verraten, umbringen. Weißt du, der Teufel, der die Menschen belogen und verführt hat, der wird das Werk vollenden, und zwar durch Manipulation, was heute auch so passiert, sogar offizielle Quellen manipulieren. In Köln, als diese Silvesternacht war, da war der Polizei sogar verboten, die Polizei war angewiesen zu lügen, dass ja nicht so viel rauskommt, da waren nur ein paar Taten, aber dass über 1000 Verbrechen begangen worden sind, nein, ständig, die Polizei ist angewiesen, ständig zu lügen und schön zu färben, da ist alles so harmlos. Der Teufel ist ein Verharmloser. Glaub nicht der Presse, glaub nicht den Leuten, den Medien, glaub deinem Herzen, was du siehst und was du hörst und was dir passiert. Du weißt, wie ungerecht die Welt ist. Alles ist heute nur manipuliert. Selbst die Musik. Selbst die Musik. Die ganze Musikindustrie, alles was da von den USA kommt. Die meisten, ein Wissenschaftler hat festgestellt, die meisten Musiker und Sänger können gar nicht singen. Verstehst du, je verrückter einer ist, je blöder einer ist, desto wird höher hochgeputscht. Emotionen werden manipuliert. Weißt du, Medien werden da manipuliert. Ach, das ist ein Superstar. Superstar. Wenn du genau anguckst, die Superstars, das sind Rauschgiftsüchtige, Verbrecher unter Umständen. Es wird die Zeit kommen, mit diesen wird Jesus alles aufräumen. Weißt du, plötzlich werden wir saubere Medien bekommen. Ordnung in dieser Gesellschaft. Er wird die Gemeinde entrücken. Die wird zuerst mal die Freude am Herrn haben. Das wird ihre Stärke sein. Die Freude am Herrn. Heiland, du hast uns durchgebracht. Du hast uns geholfen. Du warst bei uns gewesen. Und er wird uns von dem Bösen erlösen. So wie im Vater unser, wir beten. Erlöse uns von dem Bösen. Dein Reich komme, dein Wille geschehen. Während hier unten sich der Teufel abschlachtet, sich selbst ausrottet und vernichtet, sich gegenseitig bekämpft und die Welt zerstört und die Leute zerstören die Welt. Denk, die ganzen Wälder werden abgeholzt, Monokultur, alles, das ist systematisch, das passiert, weißt du, nur wegen dieser Habgier der Leute, nur wegen der Habgier, wegen Kapitalismus, da werden die Flüsse begradigt, beschimpft und wir regen uns aus, Überschwemmungen in Ortschaften, wo es nie Überschwemmungen gab. Weißt du, man hat die Flüsse begradigt und die Flüsse rächen sich. Die Oder hat sich gerecht, man hat sie begradigt all die Jahrhunderte hindurch und plötzlich Hochwasser. Die brauchen ihren Platz, um sich zu entwickeln. Was kommt auf uns zu? Offenbarung 6. Und ich sah das Lamm, das erste der sieben Siegel auftut, und ich hörte einer von den vier Gestalten sagen, wie mit einer Donnerstimme, komm, komm. Kommt her, ihr Gesegneten des Herrn. Komm, so einfach, komm. Nicht die Mühseligen und Beladen, nein, ihr Krieger, ihr Kämpfer, ihr Helden, ihr, die so treu wart. Hier findet die Entrückung statt. Und dann sah ich ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hat einen Bogen und ihm ward eine Krone gegeben. Und er zog aus, siegreich und zu siegen. Scheinfrieden, falschen Frieden. Das ist, weißt du, ein weißes Pferd. Das ist der Heiland. Nein, das ist der Teufel, der auf diesem Schimmel reitet. Die ganzen Weltverschwörer. Jetzt hat der Trump hat jetzt ein Techtelmechtel aus oder etwas losgelassen gegen die Frau Clinton. Sie wäre schuld, dass die ISIS entstanden ist. Zu ihrer Zeit ist die ISIS entstanden. Weißt du, ihr habt ja Al-Qaida unterstützt und ihr habt die Waffen dort geliefert. Ihr, jetzt behauptet er, verstehst du, und jetzt, während er das sprach, wurde sein Ton abgeschaltet und wurde nicht mehr gesendet in dem Interview. Du siehst also, der Teufel will nicht die Wahrheit hören. Die zuerst mal das Haus anzünden und dann rufen sie die Feuerwehr an. Und er sagt, ihr seid schuld für die ganzen Verschwörungsgeschichten, was passiert ist. Weißt du, das weiße Pferd, die neue Weltordnung, die Globalisierung, das weiße Pferd, so ganze Multikulti-Leute, das sind diese weißen Reiter, die ausgezogen sind, die Ökumene im Religiösen, sagen, wir müssen alle eins werden. Weißt du, wir haben doch einen Gott, Allah ist ein Gott und Krishna ist ein Gott und Gott ist ein Gott und Jehova ist ein Gott. Verstehst du? Und alle Religionen vereint. Und die werden es hinkriegen. Die werden es hinkriegen. Die kommen alle positiv, nützlich, zum Vorteil des Menschen. Weißt du, Segen, die Technik. Weißt du, die Technik ist okay, die ist von Gott. Aber du kannst mit der Technik was aufbauen oder was zerstören. Du kannst, ja, aus einem Atom kannst du Energie erzeugen, kannst du U-Boote betreiben und Schiffe betreiben. Und du kannst auch eine Atombombe draus bauen und tausend zerstören, wie jetzt vor 71 Jahren passiert ist in Nagasaki und Hiroshima. Weißt du, die ganzen Wegbereiter sind alles nur, die auf den Zusammenbruch hinarbeiten, ohne dass sie es wissen. Der weiße Reiter zog aus. Und dann sah ich das zweite Siegel, sagt hier Johannes, oder ich sah, wie er es auftrat, und ich hörte die zweite Gestalt sagen, komm! Also hier gibt es noch Möglichkeit, auch wenn der Antichrist da ist, für die Leute, die zurückgeblieben sind, gibt es eine Möglichkeit, gerettet zu werden. Komm, eile, rette deine Seele. Alle, die das Mahlzeichen des Tieres nicht annahmen. Weißt du, der Teufel wird kommen. Weißt du, es sind plötzlich Leute verschwunden. Jetzt müssen wir alle Leute nummerieren. Und weißt du, der Teufel kommt nicht mit dem Pferdefuß und Hörnern und mit irgendwelchen Blödeleien. Der Teufel kommt als Heilsbringer. Sollte Gott gesagt haben? Verstehst du, und dann bringt er, weißt du, alle kriegen jetzt eine Nummer, dass keiner mehr verloren geht, dass keiner mehr untertaucht, dass keiner mehr verschwindet, dass wir genau wissen, durch Fingerabdruck, wo die Burschen sitzen. Das alles kommt, macht die bereit. Und dann heißt es weiter, und es kam heraus, ein zweites Pferd war feuerrot, und dem darauf saß, wurde Macht gegeben, Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrechen, und original heißt es, sich gegenseitig abschlachten. Untereinander abschlachten, und ihnen wurde ein großes Schwert gegeben. Blutige Kriege, Terror, das ist es. Und weißt du, wir haben eine neue Form vom Krieg, das ist Terrorismus. Und was wir erleben, weißt du, dass sogar junge Burschen, noch nicht einmal erwachsen, dass sie Leuten Köpfe und Hälse durchschneiden und so weiter. Sie bringen sie gegenseitig um und dann bringen sie sich selbst auch noch um. Und dann sah ich, das dritte Siegel wurde aufgedacht und ich hörte, die dritte Gestalt, die sagte, komm, und ich sah ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand, und ich hörte die Stimme mitten unter den vier Gestalten und sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tu keinen Schaden. Öl und Wein. Weißt du, Hungersnot, teure Zeiten, aber du siehst, die ganze Wirtschaft geht pleite heutzutage. Ölpreise gehen in den Keller. Ölpreise gehen in den Keller. Und Wein auch, verstehst du? Alles, was in Überfluss da ist, plötzlich, oder das ist in Überfluss da. Öl und Wein tasten nicht mehr, aber Gerste, das tägliche Brot, das wird fehlen. Und was müssen Leute schon zahlen? Weißt du, wenn ich so Rentner höre oder Hartz IV Leute höre, weißt du, wir können uns nicht da teure Brötchen kaufen, wir können nur Brötchen kaufen oder Becken, oder Schrippen heißen hier. Schrippen, verstehst du, das können sich arme Leute leisten, Schrippen. Aber wir können nicht uns was Teures da kaufen, weißt du, dass wir gesund leben. Du siehst, teure Zeiten, ein Mann arbeitet einen ganzen Tag und das nur gerade für sich, dass er für sich was zu leben übrig hat. Und dann weiter hier. Und als das vierte Siegel. Und das vierte Siegel wurde aufgetan und ich hörte die Stimme der vierten Gestalt, komm. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd und der darauf saß, dessen Name war der Tod und die Hölle folgte ihm nach und ihnen wurden Macht gegeben, über den vierten Teil der Erde zu töten mit Schwert und Hunger und Pest durch die wilden Tiere auf der Erde. Weißt du, Untergang, Tod, Massensterben, Milliarden jetzt noch Lebende sterben, Menschen werden sterben, ein Viertel, rechne schon das. Später kommen nachher noch ein paar mehr. Das wird sterben. Und dann das fünfte Siegel. Da ist aber nichts mehr kommen. Da sind schon die Seelen unter dem Altar, die durchgehalten haben, die haben das alles gemerkt, die haben gescheckt, du, wir sind zu spät. Die Tür ist zu. Weißt du, diese Märtyrer, diese ist eine Hilfe für die Jungfrauen, die törichten Jungfrauen, die kein Öl haben, die zu den Krämern gelaufen sind, die noch gesucht haben, könnt ihr mir ein bisschen Öl verkaufen für die Hochzeit? Die wurden nicht zu der Hochzeit eingeladen. Aber Gott ist gnädig, denn sie waren Jungfrauen. Die sind dem Bräutigam entgegengegangen. Sie haben Opfer gebracht. Und Gott sieht, Gott weiß das. Die Seelen unter dem Altar, die umgebracht worden sind oder werden, um des Wortes Gottes und um ihres Zeugnisses willen. Weil sie gesagt haben, wir nehmen das Mahlzeichen des Tieres nicht an. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht für unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden ein weißer Gewand, und ihnen wurden gesagt, sie sollen ruhen und müssen ruhen, noch eine kleine Zeit, bis vollzählig dazukommen die Mitknechte und Brüder, die noch getötet werden sollen, so wie sie. Warum ich weiß, dass es die Leute sind, die aus der großen Trübsal kommen, weil die dann vor dem Herrn stehen und später weint Johannes und ist traurig und sagt, oh Herr, wo kommen denn diese her? Die sind nicht bei der Entrückung dabei gewesen. Die waren nicht bei den Erlösten. Und dann schaut er genau hin. Die haben keine Krone auf ihrem Haupt, denn die Erlösten haben eine Krone auf ihr Haupt. Die haben nur weißes Gewand und die haben eine Palme in der Hand. Verstehst du? Sie haben Frieden. Naja, aber das ist alles. Sie sind nicht die Überwinder, die gekrönt werden. Nur die Überwinder werden gekrönt. Deshalb also, setz alles dran, dass du ein Überwinder wirst und dass du nicht zu den Märtyrern gehörst in der Trübsalzeit. Das sind die, die verpasst haben. Und so, es werden viele, die merken, mein Vater, der hat die Wahrheit gesagt. Meine Mutter, der hat die Wahrheit gesagt. Mein Sohn hat die Wahrheit gesagt. Mein Bruder hat die Wahrheit gesagt. Offenbarung Kapitel 7, Vers 13. Und einer der Ältesten, das ist Johannes der Täufer, nicht Johannes, der Apostel Johannes selbst, einer der Ältesten. Er ist auch einer dieser Patriarchen und sprach, wer sind diese mit den weißen Kleidern? Woher kommen sie? Und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach mir, diese sind es, die sind gekommen aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider hell gemacht in dem Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron und dienen ihm. Weißt du, nicht regieren, sie dienen ihm. Sie dienen ihm. Und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der, der auf dem Thron sitzt und die dort auf dem Thron sitzen, wird über sie wohnen. Und sie werden nicht mehr hungern. Und sie werden nicht mehr Durst haben. Und es wird nicht eine Hitze, die Last der Sonne auf ihnen liegen oder die Hitze sie beschweren. Und das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den Quellen des lebendigen Wassers. Und Gott wird abwischen alle ihre Tränen von ihren Augen, was sie in dieser schweren Zeit durchgemacht haben. Das sind diese Menschen, die den Zug verpasst haben. In aller Liebe. Aber sag deinen lieben Leuten, Leute, wenn wir mal nicht mehr da sind, dann musst du als Märtyrer sterben. Mach dich gefasst. Mach dies. Und das predige ich in der Gemeinde, das sage ich mal auch, habe ich auch meinen Kindern gesagt, das ist so wichtig, dass sie wissen, wenn ihr verpasst, wer hat es in der Hand? Es kann sein, wenn Jesus kommt, bist du in einem Schlafgrad, verstehst du irgendwo, in der Sünde oder auf dem Nebengleis. Machst du irgendeine Dummheit? Oder hast die tägliche Reinigung vergessen, was auch immer sein mag. Und der Herr ist gekommen und du warst nicht bereit. Du warst nicht bereit. Deshalb bereit sein ist alles. Bereit sein ist alles, die auf den Herrn warten. Und ich sah dann im sechsten Siegel. Und hier gibt es kein Komm mehr. Komm rauf, steig rauf, erlebe, erfahre. Komm rauf. Nein, als erst das sechste Siegel auftrat, da geschah ein großes Erdbeben. Da gibt es die kosmische Katastrophen. Da wurde die Sonne finster, der Mond ein schwarzer Sack. oder die Sonne wie ein schwarzer Sack und der Mond wie Blut und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, beziehungsweise sie verdunkelten sich oder sahen so aus, als dass, wenn sie von der Erde fallen würden, die Sterne werden nicht fallen. Aber weißt du, wenn die Erde wankt wie ein Trunkener, die Bibel sagt, die Erde wird schwanken. Die Erde wird schwanken, wie vor einem starken Wind bewegt. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird und alle Berge und Inseln bewegten sich von ihrem Ort. Das ist, weißt du, wenn gibt es nur noch Lichter, die Sterne fallen vom Himmel. Kosmische Katastrophen, aber da ist zu spät. Da wird keiner mehr selig. Steht also nicht mehr in der Bibel. Und sie taten nicht Buße. Sie hatten Geschwüre, sie hatten alles Mögliche, aber sie hassten, fluchten weiter. Sie waren so vom Teufel aufgehetzt und sie machten da keine Anstalten. Und die Könige auf Erden, die Großen und die Obersten, die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven, alle Freien, verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Und es ist gekommen, der große Tag ihres Zornes. Und wer kann bestehen? Wer kann bestehen? Was kommt auf uns zu? Ich habe ja gesagt, die ganzen Gerichte sind für die Welt, nicht für die Gläubigen. Die ganzen Gerichte sind für die Welt. Die Gläubigen feiern Hochzeit, die singen Halleluja, die tragen weiße Gewänder an, weil sie stehen vor dem Herrn Jesus und die freuen sich, Herr, wir sind dir so dankbar. Du hast meine Seele erlöst, da wird sich das Gebet erfüllen, der dich erlöst, der dir deine Sünden vergibt, der deine Gebrechen heilt, der dich wiederherstellt. Du bist wieder in deinem Erbteil reingekommen und da steht schon dein Stuhl, wo du dich hinsetzen darfst und mit Christus bald regieren kannst. Jesus kommt auf uns zu. Unsere Errettung kommt auf uns zu, unsere Erlösung, unsere Heimholung, unsere Vollendung, unsere Verschmelzung mit dem Haupt. Plötzlich wirst du sehen, du, ich gehöre zu Jesus. Ich gehöre zu Jesus. Und dieser Tag ist der Tag, den der Vater sich seiner Macht vorbehalten hat. Das weiß kein Mensch, auch kein Prophet. Auch Jesus sagt, nicht einmal das Menschensohn weiß, wann das soweit ist, wann das Signal ertönt. So, wo Jesus die Gemeinde als Gabe von seinem Vater empfängt, das ist der Tag, der seiner Macht sich vorbehalten hat. Wir sind der Lohn seiner Kämpfe, du und ich. Wir haben gekämpft mit Jesus, wir haben auf Jesus gewartet, wir haben nicht aufgegeben wie diese Mamelucken, dem David Livingston. Weißt du, wir haben auf Jesus gewartet und jetzt kommt und wir werden mitgenommen, alle, die darauf gewartet haben. Johannes 14, Vers 2. Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen und wenn es nicht so wäre, sage ich, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten und wenn ich hingehe und euch einen Platz bereitet habe, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr dort seid, wo ich bin. Das ist, was auf uns zukommt. Auf uns Lieben, die schon entschlafen sind, die schon daheim sind. Und er wird uns zu sich nehmen, dass wir dort sind, für Zeit und Ewigkeit. Wenn wir jetzt sterben, sind wir im Paradies. Du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Weißt du, das ist nur ein Zwischenzustand. Wir sind nicht im Gefängnis. Der Tod ist für uns kein Gefängnis mehr. Es ist ein Paradies. Ich schlafe. Verstehst du? Wenn ich nachts schlafe, weiß ich gar nicht, was passiert. Und wenn Sie so tiefen Schlaf haben, können Sie mit dem Bett wegtragen. Ja, manche haben so tiefen Schlaf. Die Wohnung im Himmel ist für uns noch eine große Überraschung. Das kommt auf uns zu. Deine Wohnung, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat, kein Herz geglaubt hat, das hat Gott für dich vorbereitet. Ich gehe hin, euch eine Stelle zu bereiten. Das Beste liegt noch vor uns, im Verborgenen. Das Beste wartet noch auf uns. Unsere himmlische Wohnung. Halleluja, am kristallen Meer. Unsere himmlische Berufung. Du sagst ja, wozu bin ich hier berufen? Ich bin hier als Prediger berufen, aber das ist keine Berufung für mich. Weißt du, ich bin berufen, mit Christus zu herrschen, zu regieren, mit ihm auf dem Thron zu sitzen. Das ist meine wahre Berufung. Und das ist unsere aller Berufung. Das ist nicht nur Putzfrau zu sein oder ein Diener oder Diakon irgendwo. Nein, unsere Berufung ist, mit Christus zu regieren. Und wir werden dann in unser Amt eingesetzt. David herrschte zuerst mal 7 Jahre in Hebron, bevor er König über Jerusalem wurde. Und wir herrschen zuerst mal hier in dieser Welt, müssen lernen, die Dinge unter Kontrolle zu kriegen, in den Griff zu bekommen. Und das Beste kommt doch. Unser himmlischer Dienst. Ich weiß nicht, was ich werde. Vielleicht werde ich irgendwie so Außendienst mitarbeiten beim Herrn Jesus in der Ewigkeit. Wir wissen nicht, was unser Dienst wird. Aber wir werden einen Dienst von Gott bekommen, eine Aufgabe bekommen, eine Funktion bekommen. Und dann zuerst einmal diesen himmlischen Triumph mit Christus auf dem Wagen sitzen und dann triumphieren. Gesiegt hat das Lamm, Halleluja. Auf uns, und jetzt kommt noch mehr, was kommt auf uns zu? Die Hochzeit des Lammes, auf uns kommt die Entschädigung. Dein Lastenausgleich, weißt du, was das ist? Weiß er nicht. Aber wenn man so aus dem Osten kam, was man dort aufgegeben hat, worauf man dort verzichtet hat, wir haben also noch Lastenausgleich bekommen, was uns der Staat weggenommen hat, als Lastenausgleich. Du bekommst, wenn du zum Heiland kommst, deinen Lastenausgleich, was du aufgegeben hast, aus Liebe, wo du kein Dankeschön bekommen hast, Lastenausgleich, was umsonst und vergeblich war. Deine Opfer, dein Verzicht, Lastenausgleich, der Lastenausgleich kommt. Dass du nicht mit leeren Händen dort einziehst, in diese Paläste, weißt du, was nützt dir eine leere Wohnung im Himmel? Lastenausgleich. Für die ganzen Kämpfe, für die ganzen Beleidigungen, für alles, was du so umsonst gemacht hast, für die zweite Meile. Die zweite Meile zahlt sich aus. Die erste Meile muss so oder so gehen. Da kriegst du kein Dankeschön. Die erste Meile ist dein Leben, was du hier lebst. Aber die zweite Meile, was du zusätzlich machst, du musst es nicht. Du musst nicht für jemanden beten. Du musst nicht irgendjemandem dienen. Du musst nicht irgendjemand ermutigen. Du musst nicht irgendjemand was geben. Du musst nicht das Reich Gottes unterstützen. Aber wenn du es trotzdem tust, kriegst du ein Dankeschön. Lastenausgleich. Entschädigung. Jesus sagt, ich komme und mein Lohn kommt mit mir. Lob und Dank. Mein Lohn. Das, was du hier vergeblich getan hast, du hast dich aufgeopfert, du hast dein letztes Hemd gegeben. Und dafür kriegst du eine Entschädigung, Lastenausgleich. Der Herr weiß, was du da zurückgelassen hast. Also es war interessant, als wir Lastenausgleich, oder meine Eltern vielmehr, Lastenausgleich bekommen haben, die haben genau nachgeforscht, was wir dort hatten und nicht hatten. Also da gab es viele, die was angegeben haben. Ja, das haben wir verloren, das hat unser Stalin genommen und das haben wir darauf verzichtet. Nein, die haben genau nachgeforscht, die haben Zeugen gefragt aus dem Dorf und dergleichen, könnt ihr bestätigen, haben sie das wirklich gehabt? Waren sie tatsächlich Bauern und hatten sie ein Grundstück? Du, da wird genau nachgeforscht und der Herr ist Gericht und deshalb, wir brauchen das Gericht für den Lastenausgleich. Ich komme und mein Lohn mit mir. Ich will wiederkommen, sagt der Herr. Und du kannst ganz ruhig bleiben, du musst dich nicht fürchten, wie wir hier gesungen haben, fürchte dich nicht länger, sieh, ich bin bei dir. Du kannst ganz getrost sein, dein Lastenausgleich kommt. Und was du hier aus Liebe getan hast, aus Liebe für einen anderen Menschen, ob es Mann ist oder Frau ist oder Sohn oder Tochter ist, aus Liebe, du hättest nicht tun müssen. Aber du hast getan, aus Liebe. Das wird dir angerechnet. Gott führt über alles Buch. Und Bücher werden aufgetan, heißt es in meiner Bibel. Was kommt auf uns zu? Das sehen wir zwar noch nicht, wir können es noch nicht ermessen, es ist noch verborgen, aber wir wissen, dass es kommt. Wir wissen nicht, was es kommt, aber wir wissen, dass es kommt. Halleluja, dass es kommt. Und dann lese ich weiter in Offenbarung Kapitel 21 von Vers 3. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, auf mich zukommen. Halleluja, das neue Jerusalem, von Gott vom Himmel herab, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron, die sprach, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und Tod wird nicht mehr sein, noch Geschrei, noch Schmerz, noch viel mehr alles andere, was einen Menschen so traurig macht, denn das Erste ist vergangen, siehe, ich mache alles neu. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu, und er sprach, schreib auf, Johannes, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Dein Lastenausgleich. Halleluja. Weißt du, die Opfer, Verzicht, die Schmerzen, die Verluste, weißt du, alles, was du verloren hast, alles, was man dir genommen hat, wo man dich betrogen hat, davon bekommst du einen Lastenausgleich. Halleluja, Lob und Dank. Ich freue mich. Ach, die können alles nehmen, die ganze Kirche und das ganze Mobiliar. Weißt du, Lastenausgleich. Was auch hier auf dieser Welt dir genommen wird, dein Haus und Hof, Mann und Frau und Kind und Kegel, Vermögen, dein Besitz, das alles wird uns genommen. Wir müssen sogar hier lassen alles. Wir nehmen nichts mit in die andere Welt. Und dafür bekommen wir einen Lastenausgleich, was wir freiwillig aufgegeben haben. Wie sagt Jesus, eigentlich passt nicht zum Thema, wie sagt Jesus zu dem reichen Jüngling, verkaufe alles, was du hast, gibst den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und ich sage dir, wenn du das für den Herrn getan hast, du hast schon jetzt einen Schatz im Himmel. Lob und Dank. Gott wird uns überraschen. Die Erlösten werden morgen die Welt regieren. Lob und Dank. Nicht dir, die nächsten Parteien, die jetzt zur Wahl stehen. Nicht die, die heute die Welt regieren. Weißt du, die mit Gott gelebt haben. Die große Frage, die mich bewegt ist und immer wieder bewegt, warum haben die Saurier, obwohl sie so kräftig, so mächtig, so stark waren, warum haben sie die Naturkatastrophe nicht überlebt? Warum sind sie ausgestorben, so plötzlich, so unerwartet? Und das kleine Geschmeiß, die Ratten, die Käferchen, die Fische und so weiter, die haben sie überlebt. Aber die großen Saurier, die haben nicht überlebt. Die kamen sich so stark vor. Ach, wir müssen nicht kämpfen. Wir müssen, ja, wir sind so stark, wir beherrschen die Welt. Aber das Ungeziefer, das Geschmeiß, die müssen sich ständig durchsetzen, krabbeln und sich verstecken und sich bücken und so weiter. Und die, die kämpfen, die werden überleben. Und die, die nicht kämpfen, die werden dahin gerafft. Weißt du, so wie bei der Sintflut, sie aßen und sie tranken und sie merkten nicht, wie Noah in die Arche ging. Die haben es nicht begriffen. Weißt du, sie haben aufgehört zu kämpfen, diese anderen, die feiern Hochzeiten und was weiß ich. Aber die kleinen Biester, sie mussten ständig aufpassen und anpassen. Sie wussten nicht, was wo auf sie zukommt. Und sie wussten nur, es kommt was. Da ist gefährlich, da dröhnt es schon. Wir hören, da so ein Saurier kommt irgendwo da vorbei. Und sie haben sich verkrochen. Und wir müssen lernen, uns zu verstecken, zu verbergen, zu kämpfen, den guten Kampf des Glaubens. Den guten Kampf des Glaubens ist nicht, dass ich boxe und, was weiß ich, mich mit dem Teufel anlege, mit dem Saurier anlege, nein. Jesus sagt, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, seid klug und ohne falsch. Und dieses kleine Geschmeiß wurde nicht überrascht. Die Gerichte Gottes kommen, wir wissen das, wenn sie losbrechen, dann brechen sie los, kein Mensch kann es aufhalten. Und die werden losbrechen, wenn das Maß der Sünde voll ist, der Sohn der Bosheit offenbar wird. Wenn er anmarschiert. Weißt du, genug ist genug, sagt Gott. Es reicht. Wenn das Fass überläuft, dem Vater unser beten wir, dein Reich kommt. Das ist Zukunftsmusik. Dein ist die Macht, dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Das Reich Gottes ist in mir, in dir und in uns, aber es ist noch nicht draußen. Das Reich Gottes muss geboren werden. Wir sind schwanger mit dem Reich Gottes. Oh, wir tragen das Reich Gottes in uns. Gibt es. Aber es ist noch nicht draußen. Das Reich Gottes nach dem Plan Gottes und dem Willen Gottes kommt zu der erfüllten Zeit und plötzlich ist es soweit, der Bengel will raus. Wie bei einer schwangeren Frau, der Junge will raus. Kann niemand verhindern, der will raus. Das Küklein will aus dem Ei schlüpfen. Das sägt schon und mit dem Schnabel und drängt sich raus, es will raus. Niemand kann es blockieren, niemand kann es behindern. So wie Jesus das erste Mal kam, weißt du, gab es so viele hunderte Prophezeiungen auf die erste Wiederkunft Jesu, dass er geboren werden sollte, in Bethlehem für 30 Silberlinge verkauft werden sollte, dass man ihn verachtet hat und dass man ihn sogar ans Kreuz gebracht hat, unter dem Fluch gestellt hat. All diese Prophezeiungen haben sich buchstäblich erfüllt. Und er wird ein Nazarener genannt, alles Jahrhunderte vorher. Und das Judentum konnte nicht verhindern, dass Jesus kommt, konnte nicht verhindern. Weißt du, der Abfall, die Gottlosigkeit, die Pharisäer, die Schriftgelehrten konnten nicht verhindern. Der Unglaube konnte nicht verhindern, dass Jesus kommt, dass er geboren wird in Bethlehem. Weißt du, die Gesetzlichkeit, das ganze Pharisäertum, die ganze Scheinheiligkeit, die Finsternis konnte nicht verhindern. Das Heidentum konnte nicht verhindern, dass Jesus geboren wird. Kaiser Augustus erlässt ein Gebot. Verstehst du? Nur wegen Jesus, damit er nicht zur Welt kommt. Weißt du, auch die Leute von Bethlehem, sie konnten nicht verhindern, alle Plätze sind belegt, alles ist bei uns ausgebucht, wir haben keinen Platz wie eine schwangere Frau. Jesus kam, ob die Leute wollten oder nicht, ob sie glaubten oder nicht. Und genauso das zweite Mal, er wird kommen, ob die Leute bereit sind oder nicht bereit sind, ob sie wollen oder nicht, ob sie glauben oder nicht. Weißt du, die Ablehnung konnte Jesus nicht verhindern. Die politische Situation konnte nicht verhindern, nicht einmal das Grab konnte verhindern, dass er aufersteht. Verstehst du, das Grab wurde bewacht, versiegelt. Oh, unser Heiland steht auf und sagt, Stein, roll dich weg, ich muss raus. So auch die Gemeinde Jesu, der Leib Jesu. Weißt du, wir können nicht verhindern, Laodicea kann nicht verhindern, dass Jesus nicht kommt. Weißt du, dass laue und träge Leute, verstehst du, die Christen abnehmen, die Gläubigen abnehmen, die Heiligen abnehmen, die Bedrängnisse, die Kämpfe, die Widerstände können nicht verhindern, die Lauheit kann nicht verhindern, der Antichrist kann nicht verhindern, die Globalisierung kann nicht verhindern, dass Jesus das zweite Mal kommt. Er wird nicht fragen, Herr Putin, Herr Obama oder wer auch nachher später regiert, darf ich kommen? Oder Frau Merkel, darf ich kommen? Bin ich erwünscht? Die Vollendung des alttestamentlichen Geheimnisses, das Geheimnis, dass Jesus geboren wurde, das konnte nicht verhindert werden. Und genauso das neutestamentliche Geheimnis, dass die Gemeinde entrückt wird. So wie Henoch, der wurde entrückt. Sie haben ihn gesucht und nicht mehr gefunden. Ich weiß, der Antichrist wird eine logische Erklärung haben. Der Teufel hat für alles eine logische Erklärung. Ja, die waren so fromm, die haben so gebetet, die haben so gesungen, die haben so den Herrn geliebt, die haben sich in Luft aufgelöst. Ja. Die werden erklären. Und deshalb, was kommt auf uns zu? Was kommt auf uns zu? Wir sind in der Endzeit, Leute. Es wird immer später. Immer später. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Und es ist gut, dass du die Zeichen der Zeit, die Trends erkennst, die Entwicklung. Was passiert jetzt als nächstes? Gott rüttelt und schüttelt. Weißt du, Gott rüttelt und schüttelt die Gläubigen. Du, manchmal denke ich, liebe Zeit, was ist mit uns los? Sind wir krank? Wir werden so getestet, so geprüft, finanziell, gesundheitlich. Wir werden so getestet und geschüttelt und gerüttelt, familiär, gemeindlich, politisch, wie auch immer. Die Gläubigen werden so geschüttelt. Ja. Über die Gläubigen fallen Fallstürme, wie bei den Jüngern Jesu, als sie über den See Genezareth rüberfuhren, das andere Ufer erreichen wollten. Da kamen so, weißt du, und wir müssen kämpfen und ringen und oh, wir müssen alles machen. Und dann schreien wir zum Heiligen, Herr, siehst du es nicht, wir verderben, Herr, mach du was, tu du was. In Römer Kapitel 13, Vers 1, Vers 11 heißt es, bedenkt die gegenwärtige Zeit, die Stunde ist gekommen, dass wir vom Schlaf aufstehen, guten Morgen, dass wir aufhören zu pennen, dass wir aufhören zu träumen, ach, oh, ist noch lange Zeit, der Herr kommt lange nicht. Wie heißt es weiter hier in Römer 13, von Vers 11? Denn jetzt ist das Heil uns näher gekommen, als es je zuvor war, als wir sogar als gläubig wurden. Das Heil ist schon 20 Jahre da. Gott arbeitet an uns, an dir, an mir, an jedem Einzelnen. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist da. Darum, lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Diese guten, positiven Seiten des Lebens. Lasst uns anlegen die Gnade, die Güte Gottes. Und lass uns ehrhaft leben wie am Tag, ohne maßloses Essen und Trinken, ohne Unzucht und Ausschweifung, ohne Streit und Ehrsucht. Lass uns anständig leben. Legt als neues Gewand den Herrn Jesus Christus an. Weißt du, nicht nur, jetzt muss ich das machen und ich muss da aktiv sein und geistliche Kriegsführung. Nein, du musst dich selbst bekämpfen. Deinen inneren Schweinehund, Entschuldigung. Dein Ego, dein Stolz. Legt an, Jesus Christus, er, obwohl er göttlicher Gestalt war, nahm es nicht gleich Gott ein, als Raub und so weiter, Gott gleich zu sein. Und sorgt nichts für euren Leib, dass die Begierden und Laster erwachen. Weißt du, wenn du anfängst, für deinen Körper zu sorgen, dann kriegst du Laster. Und die wachen auf. Das bräuchte ich noch und das muss ich auch noch haben. Dies muss ich auch noch haben und dort muss ich auch noch gewesen sein. Weißt du, plötzlich wachen Laster auf. Welche Art auch immer. Diese Zeit ist die Zeit des Heils. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 2. Das ist die Zeit unserer Rettung, das ist die Zeit der Gnade, das ist die Zeit der Vorbereitung, das ist die Zeit, wo wir unser Leben neu ausrichten, das ist die Zeit der Schulung. Du wirst geschult, deine Sinne werden geschärft, dass du nicht mehr alles glaubst, nicht mehr alles annimmst, dass du kritisch wirst, dass du prüfst die Sachen. Es ist die Zeit der Zurüstung und der Reifung. Weißt, Gott will keine unreifen Früchte haben, er will reife Früchte haben. Unsere Zeit ist die Zeit des Übergangs, mein Lieben. Unsere Zeit ist die Zeit des Verfalls. Da verfällt alles. Guck mal an, alle Idole, alle Ideale, alle Werte, die verfallen. Das, was noch vor 10 Jahren so aktuell war, kann abschreiben, zu den Akten legen. Die ganzen Ideologien der Vergangenheit, der 68er Generation, nicht mehr die Grünen glauben mehr an ihren Mist. Verstehst du, was sie damals propagiert haben? Das sind neue Dinge, das ist passiert. Die Welt ist weitergegangen. Es ist eine Zeit der Entheiligung, der Entweihung und der Entwürdigung. Nichts ist den Leuten mehr heilig. Genau das, wie es Jesus sagt, der Antichrist, dieser falsche Prophet, dieser Dämon wird sich im Heiligtum setzen, Gräuel an heiliger Stätte. Es ist die Zeit des Unglaubens, der Entkirchlichung. Wer hat noch Respekt vor der Kirche? Egal welche, ob's, ja, vielleicht vom Papst noch ein bisschen. Aber der wird auch nicht mehr ernst genommen. Was kommt auf uns zu? Und wir sind hier mittendrin, ihr Lieben, in der Zeit der Verfall der Moral. Was ist noch Moral heutzutage? Wir sind in der Zeit der Angst, der Terrorangst, verstehst du? Da guckst du, wer einen Rucksack hat, passt auf, dass vielleicht eine Bombe da drin. Ist die Zeit, wo die Nacht vorgerückt ist? Ist es Endzeit? Ist eine Zeit der Einschüchterungen? Die wird bedroht, pass auf, red nicht zu frech. Du wirst gesperrt, eingesperrt oder was auch immer ist. Es ist die Zeit der Medikamente und der Drogen, der Süchte. Heutzutage kann kaum einer mehr vernünftig leben. Weißt du, die meisten Leute, guck mal, sogar im Parlament sitzen Leute, die nehmen Drogen und handeln mit Drogen. Einer muss sogar sein Amt vor kurzem weglegen und abgeben, seine Position. Medikamente, die meisten Leute sind süchtig, abhängig von diesen Drogen. Nikotin macht die Leute kaputt. Man muss sogar ganz auf der Packung draufschreiben, ist es tödlich oder Zigaretten. Es ist die Zeit der Experten, der Verschwörer, wo alles vermischt und verwechselt wird und vertauscht wird. Und es ist eine Zeit der Körperlichkeit. Es geht nur noch um Körper, um Sex, um Schönheit, um Idealgewicht und so vieles andere mehr. Weißt du, die Leute suchen nicht mehr innere Werte, sondern nur noch äußere Werte. Bedenkt die gegenwärtige Zeit. Es ist eine entsicherte Zeit. Was kommt auf uns zu? Das ist noch nicht die Endzeit. Weißt du, die Endzeit fängt, die Gerichte Gottes fangen erst an, wenn das Volk Gottes ausgezogen ist, ausgewandert ist, in den Himmel ist bei Jesus Christus. Und wir müssen mit dem Terminplan Gottes mitgehen, die Zeit verstehen, den Augenblick beim Ton der Posaune, wenn das erschallt, dass wir bereit sind, aber es ist zu spät, wenn der Ton der Posaune erschallt, da werden nur noch die Märtyrer heimgeholt, die Seelen unter dem Altar. Aber du musst jetzt die Zeit auskaufen, jetzt schaffe deine Seligkeit, heißt es in der Bibel, mit Furcht und Zittern. Nicht, dass du Angst hast, nein, dass du alles dran setzt. O Herr, so vieles an mir liegt, hilf mir bitte. Was kommt auf uns zu? Die Endzeit ist eine Zeit der Extreme, in der wir jetzt leben. Weißt du, da gibt es auf der einen Seite die vielen guten, edlen, reinen, vollkommenen und auf der anderen Seite gibt es die ganzen Lumpen. Extreme. Auf der einen Seite die Heiligen, auf der anderen Seite die Dämonen und die Falschen. Auf der einen Seite große Liebe, Hingabe und auf der anderen Seite Hass und Widerspenstigkeit. Auf der einen Seite tun die Leute so viel Gutes und Barmherziges und dann auf der anderen Seite Grausamkeit und Brutalität. Diese Extreme. Es gibt keine gesunde Mitte mehr. Weißt du, Leute, wir sind in der Endzeit. Leute werden aufsässig. Und du glaubst gar nicht, wie aggressiv die Menschen sind. Wie rebellisch. Die Bibel sagt den Eltern ungehorsam. Menschen verachtend. Ach, was ist ein Mensch? Das ist Endzeit. Wir sind mittendrin. So wie heute die Zeit ist, war die Zeit noch nie in dieser Art und Weise. Was kommt auf uns zu? Also früher konntest du, wenn du in der Nähe von einer Munitionsfabrik oder Schwert der Schmiede warst, da konntest du wegziehen und sagen, hier in dieser Gegend möchte ich nicht wohnen. Aber heute kannst du 1000 Kilometer weggehen und trotzdem, denk an Tschernobyl, kommt diese Radioaktivität und erreicht dich. Tausende von Kilometern. Wie weit ist Tschernobyl? Und bis nach Süddeutschland weit runter gereicht. Und es ist interessant, die Marienschwester in Darmstadt, die haben etwas getan und deshalb, wir sollen uns unter dem Blut Jesu Christi bringen und bedecken mit dem Blut Jesu. Die Marienschwestern haben von dem lieben Gott so einen Auftrag bekommen. Sie sollen um ihr Grundstück, ihr Kanaan, so hieß das Landstück, sie sollen einfach um Kanaan gehen, so wie die Kinder Israel. So immer zwei drei, oder drei Schwestern, die sind immer, haben ihren Marsch gemacht, um das Land Kanaan rumgezogen, rumgewandert. Die wussten gar nicht, warum die das machen. Aber die haben das einfach gemacht, weil der liebe Gott gesagt hat, nimmt ein das gute Land. Und sie sind um ihr Ländchen herummarschiert und dann war die Radioaktivität. Und in Darmstadt war die Radioaktivität am höchsten gemessen. als Tschernobyl war, am höchsten gemessen. Und es wurde verboten, den Leuten Salat zu essen. Und die Marienschwestern sagen, wir werden unser Salat essen, uns interessiert das nicht. Nein, das dürft nicht, ihr dürft keinen Salat essen. Dann haben sie ihr Salatköpfe genommen und dann zu der Messstation gebracht. Und ihr Salat war am wenigsten radioaktiv. Verstehst? Gott bewahrt. Weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses, weil du das getan hast, in einer Einfalt vielleicht, in einer Dummheit. Ja, die wussten gar nicht, warum sie das machen, aber sie haben das Freude gehabt und sie haben um ihr Grundstück gesegnet und der Herr war da und sie haben die geringste Radioaktivität gehabt, was normalerweise jede Pflanze auch an sich hat. So, Gott beschützt, weil du bewahrt hast das Wort meines Zeugnisses. Und jetzt ist Hiroshima, diese Tage geistert durch die Medien, 71 Jahre nach dem Abwurf der ersten Atombombe. Und wenn ihr die Bilder mal anguckt, guckt euch die Bilder mal so von Hiroshima, was noch übrig bleibt, ist nicht mehr viel übrig geblieben. Aber das ist ein weißes Gebäude, das war ein Kloster. Und dort haben die Leute jeden Morgen ihre Messe, ihren Gottesdienst, katholisches Kloster, gebetet und so weiter. Und dieses Kloster ist stehen geblieben. Alles andere, Schutt und Asche. Und die sind stehen geblieben. Warum? Weil Gott zu seinem Wort und zu seinem Volk steht. Weil du mein Wort bewahrt hast, will ich auch dich bewahren vor der großen Trübsal, die über diese Erde ging. Das Gebäude stehen geblieben. Das Gebäude stehen und einige haben dort sogar überlebt. Diese Katastrophe. Die waren auf den Knien. Verstehst du? Als die Bombe fiel, waren die auf den Knien. So ist die Überlieferung. Weißt du, das war ein Gebet. Weißt du, und dann ist das alles vorbei. Und es hat sie nicht getroffen. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, und sie haben jeden Tag diesen Psalm gelesen, diesen Schutzpsalm. Das war so, was dort Gang und Regel war und jeder hat ein bisschen was gesagt. Das waren gerade in den Kriegszeiten, das war ihr Losungswort, Psalm 91. Und es ist immer wieder vorgelesen, der Herr ist mein Schutz, der Herr ist mein Schild, der Herr ist mein Schirm. Du solltest viel mehr Psalm 91 lesen. Der Herr ist mein Schild und wohl dem, der unter dem Schild des Höchsten sitzt. Auch in der Endzeit. Geschwister, wir werden Methoden entwickeln müssen, um zu überleben. Wer da kämpft, der sieht zu, dass er richtig kämpft. Nicht nur, dass er einfach in die Luft zerstreicht und Zeit verplempert für nichtige Dinge. Wir sollten drüber uns überlegen, Herr, was willst du, was ich tun soll? Um dein Kanaan rumwandern. Verstehst du, wie die Marienschwestern? Oder Psalm 91 lesen. Was kommt auf uns zu? Daniel sieht in seinen Prophetien einen Stein aus dem Fels gehauen und zerstört das Standbild des Nebukadnezars. Das Standbild des Nebukadnezars ist die Weltgeschichte in Telegrammstil. Das Haupt Nebukadnezar und dann die Zehen, das Römische Reich. Wir haben heute das Römische Reich, das ist EU, Europa. Und das wird zerstört werden. Und die Zehen werden zermalmt und so weiter. Die Vermischung aus Ton und Erz. Dieses Reich wird uneins sein. Das Schicksal Europas ist besiegelt im Daniel 2500 Jahre zuvor. Weißt du, wer hat das denken können? Aber hier, Gott hat die Geschichte beschrieben. Dieser Fels, dein Reich kommt und dann wird der Ewige steht dort, wird ein Reich aufrichten ohne Ende und ohne irgendwelchen Schluss. Deshalb halte ich fest. Das Standbild des Nebukadnezars wird zertrümmert werden. Von den Reichen dieser Welt wird nichts mehr übrig sein. Weißt du, da wird dem Teufel das Maul gestopft. Der Teufel kommt zum Herrn Jesus und sagt, alle diese Reiche will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Diese Reiche werden alle zerstört. All diese Reiche, die der Teufel dem Herrn Jesus anbietet zum Kauf, nur fall nieder und bet an. Und weil sie nicht angebetet haben, der Herr Jesus nicht angebetet haben, seine Jünger nicht angebetet haben, das wird alles zermalmt. Von Deutschland wird nichts mehr übrig bleiben. Jetzt schon sind so viele Reiche untergegangen. Frankreich, was ist Frankreich nur noch? Was ist England? Die Queen ist nur noch eine Marionette. Der Kaiser von Japan, was ist das? Ist nur noch eine Marionette, der kann nur mit dem Kopf nicken. Verstehst du? Und Deutschland, verstehst du? Was ist aus Deutschland? Wo ist da der König geblieben? Als der König abdankte, hier hat ein gläubiger Pfarrer hier aus Berlin, ich glaube hier, denke ich mal weg von hier, ist durch die Felder gegangen und hat gesagt, oh Gott, wie kann das möglich sein? Mein Kaiser, mein König ist abgedankt. Und dann hat er ein Lied bekommen von Gott. Ich habe einen herrlichen König, den einzig allein erkenne ich an. Ich habe einen, und das ist, weißt du, der hat die Botschaft bekommen, verzichte, verpfeife auf die ganzen Könige. Ich habe einen herrlichen König, den einzig erkenne ich an. Von diesen Reichen auf dieser Welt wird nichts mehr übrig bleiben. Könige werden abdanken, zerbrechen, die werden sich sogar in die Höhlen verkriechen, Demokratien, Vergiss es, was ist heute noch Demokratie? Von den Religionen wird nicht mehr viel übrig bleiben. Und ich will nicht viel sagen, aber ich habe mal eine Offenbarung von Gott bekommen, dass der Vatikan von den Moslems gestürmt wird. Und wenn das passiert, wenn der Vatikan von den Moslems, von den Terroristen gestürmt wird, das ist eine Kleinigkeit, weil die konnten nach New York fliegen, verstehst du, und die World Trade Center zerstören, und da können sie auch den Vatikan zerstören und dann Bombe reinschmeißen. Und mir ist eingegeben worden, warte mal ab. Und gerade dieser jetzige Papst ist ein Jesuit, der Papst ist ein Jude, der Papst ist ja Katholik noch dazu, verstehst du, und ein Humanist, Freimaurer ist er, verstehst du, der alles perfekt. Und Gott hat gesagt, warte mal ab, das ist noch nicht das Ende. Die Könige, die Obersten, die Gewaltigen, die verkriechen sich alle aus Angst vor dem, was jetzt kommt. Wenn das passiert, ist Kriegserklärung an die katholische Kirche und die Welt ist in Brand. Religionen werden vergehen, alles wird in Frage gestellt. Jetzt schon, was ist der Papst, verstehst du? Leute laufen ihm nach, ist vielleicht noch die letzte Instanz, die gegen Unmoral noch angeht, die letzte Instanz. Das ist der Papst doch, gewiss. Aber auch das wird weggeschafft. Auch das steht im Weg. Verwüstungen werden zunehmen. Und das sind die Zeichen. Das sind diese Signale. Das sind die Zeichen, die Gott gibt. Wach auf, der du schläfst, sagt Christus. Und wir sollten vom Schlaf aufstehen. Verwüstungen des menschlichen Lebens. Siehst du überall das menschliche Leben. Lohnt es sich noch zu leben? Da arbeitest und schuftest für deine Rente. Und da kriegst du nicht mal die Hälfte von deiner Rente nachher später, was du verdient hast. Verwüstungen der Natur, Krankheiten werden zunehmen, alles wird veröden, leerer werden. Und Jesus sagt, die Gräuel an der Verwüstung in Kirchen, Moscheen, Synagogen, Tempel, nicht nur die Christen haben Probleme, auch die Moslems haben Probleme, auch die Juden haben Probleme, auch die Hindus haben Probleme. Die ganze religiöse Welt, die ist im Umbruch. Verwüstung des inneren Menschen, Verwüstung der Persönlichkeit, Verwüstung des Charakters. Wir haben so viele charakterlose Menschen in unserer Gesellschaft. Ob sie jetzt ganz groß ist, schaut doch mal, eine Politikerin hat ihre ganze Biografie gefälscht. Sie hat Abitur gemacht, sie ist Rechtsanwältin und was weiß ich. Und jetzt muss sie abdanken, die liebe Frau. Und jetzt ist sie im Krankenhaus. Und jetzt legt sie ihr Amt noch nicht hier im Parlament ab, verstehst du? Weißt du, Leute, falsche Leute. Und wir haben sogar hier in Berlin Ärzte gehabt, die haben Leute operiert, und wo sie keine Ärzte waren. Nie Medizin studiert haben. Verstehst du, weiß ich manchmal gar nicht, wer dich operiert. Vielleicht ein Depp. Und du sagst, ja, der Herr Doktor. Das Geld verdirbt die Menschen. Und wir erleben das, wie die Menschen verdorben werden. Wie die Menschen verdorben werden. Das Geld verdirbt die Menschen. Geld regiert die Welt. Das Militär. Die Religion. Sport. Jetzt, wir sehen jetzt gerade die Olympischen Spielen, da geht es nur ums Geld, nicht um Goldmedaillen. Ums Geld geht es. Milliarden werden da verpulvert. Da wird alles mit Geld gekauft. Fußball. Was kommt auf uns zu? Bitte, wir sind ja in der Endzeit. Wir bereiten uns vor auf den Tag X, wenn der Heiland kommt. Und wissen wir, das hat er alles gesagt, das wird alles kommen. Ich möchte euch nicht in Unkenntnis lassen. Ich möchte euch die Wahrheit sagen. Eine Form von Weichlichkeit kommt. Weißt du, wo die Leute, ja, das kannst du nicht sagen, und es ist lieb und sanft, Toleranz. Und die Leute, die viel nach Toleranz schreien, die sind intolerant. Schau die Leute dir genau an. Die Form von Empfindlichkeit, von Verletzbarkeit. Verstehst du, du kannst nicht mehr die Wahrheit sagen. Weh, du sagst die Wahrheit. Eine falsche Form von Sensibilität. Die arme Seele, die Moslems, jetzt müssen Kreuze aus Gerichtssäle und sonst was raus entfernt werden. Sie können ja verletzt werden. Falsche Feigheit, Selbstbezogenheit, und die Leute lieben das Vergnügen. Das ist alles da. Wir sind mittendrin in der Endzeit. Wann stehst du auf? Und wenn du sagst, Herr, komme bald. Weißt du, in der Endzeit, als Jesus gekämpft hat, im Garten Gethsemane, haben seine Jünger gepennt. Dreimal kommt er auf sie zu, könnte nicht mit mir eine Stunde wachen. Viele Menschen haben kein Empfinden mehr gegen Sünde. Was ist Sünde? Naja, keine Sünde. Man wird abgestumpft sein gegenüber dem allmächtigen Gott, gegen seinem Nächsten oder gegen fremden Eigentum. Das ist mittendrin, man ist abgestumpft. Das nimmt man mit. In der Endzeit Also jetzt schon, wo wir leben, braut sich schon das Gericht zu. Weißt du, es kommt nichts von nichts. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Man wird das Negative aus den Predigten rauslassen. Du darfst nicht mehr die Wahrheit sagen. Kann es nicht sein, dass der Gericht Gottes kommt. Wir reden von der Gnade Gottes, von der Liebe Gottes, von der Güte des Herrn. Jawohl, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig, aber er ist auch gerecht und heilig und ein verzehrend Feuer. Die Neubekehrten bleiben in der Welt, die verändern sich nicht. Die passen sich der Welt an. Da ist keine Spur mehr von Heiligung. Schau die Leute an, studier. In der Endzeit wird ein Geist der Ablenkung die Menschen regieren, ein Geist der Zerstreuung. Weißt du, Sport und Musi und was so alles ist. Der Teufel weiß, etwas Großes bahnt sich an, die Entrückung. Ich muss die Leute abhalten vor einem heiligen, gerechten, gottgefälligen Leben. Der Teufel sorgt also den Menschen, damit sie nicht bereit sind. Besorgt ihnen. Die Menschen, die sollen ihre Seele vernachlässigen, das muss noch tun, da eine Verpflichtung und so weiter. Da sind sie überfordert, gestresst, ausgebrannt. Die interessieren sich nur für Äußerlichkeiten. Das ist, wie der Teufel die Leute beschäftigt. Was ist? Verstehst du, nur Statistik, nur Zahlen, nur Finanzen. Ich habe nicht mehr Zeit, noch den Eutychus durchzunehmen, kurz zu streifen, aber der Eutychus ist eingeschlafen am Fenster, verstehst du? Er wollte die Welt mitsehen und er wollte sehen, was in der Gemeinde passiert, und Paulus hat zu lange gepredigt. Paulus war so ein Nonstop-Prediger bis nach Mitternacht. Und dann fiel dieser gute Eutychus vom Fenster runter. Weißt du, damit der Paulus im Verruf kommt, ja guck mal, der predigt zu lang, die Leute schlafen ein und fallen vom Fenster runter, sind vom Fenster weg. Ja. Immer bevor Gott etwas Großes tut, werden die Gläubigen schläfrig am Fenster. Dieses Eutychus war übermüdet wahrscheinlich, kraftlos und ja, und nicht geschafft. Ihm ging es nur um Rimi Dimi. Was ist los draußen und was ist hier drin los? Weißt du, und dann heißt es ja, in der Gemeinde ist wenig Pep, kein Megakick, kein Theater, keine Stimmung, keine Show, zu wenig Power. Was kommt auf uns zu? Weißt du, in der Endzeit werden die Leute versuchen, sich auszuleben und auszutoben, emotionell, wie auch immer. Ich sage die Wahrheit, das ist es. Hier sind wir angekommen, man sucht Abwechslung, was Interessantes, Spannung, Unterhaltung. Genug Stoff für das Fleisch. Weißt du, mein Fleisch. Karneval. Fleisch, das Fleisch lebe. Und dann plötzlich weg vom Fenster. Aber die Leute sitzen heute nicht am Fenster, an der Mattscheibe sitzen sie. Weißt du, was es ist? Denk drüber nach. Da verbringen sie so viel Zeit. Weißt du, dann können sie zum nächsten Programm und übernächsten Programm. Und so ist Eutychus eingeschlafen. Aber Gott sei Dank, dass noch einen Paulus gab, der ihn auferweckt hat, der ihn in die Gemeinde gebracht hat und so, jetzt sitzt nicht mehr am Fenster, sondern jetzt sitzt du in der ersten Reihe, hier vorne. Also, wenn ich so sehe, im Volk Gottes ist keine Leidenschaft mehr. Keine Leidenschaft. Wer geht noch zu den Verlorenen auf der Straße? Wer missioniert? Wer kümmert sich um Seelen, die nicht mehr in Christus sind? Um die Verlorenen? Keine Leidenschaft, aber dafür eine große Gottlosigkeit. Jesus kommt, um die Seinen zu erlösen. Wo das Aas ist, sammeln sich die Geier. Der weg und der ist weg und der einen hat den Weg weg und so weiter. So wie die Herbststürme das trockene Laub von den Eichen abschüttelt, so brauchen wir diese Stürme. Für das sind die Stürme, deshalb kommen sie auf uns, damit die trockenen Blätter, die faulen Blätter abfallen von unserem Leben. Wir sind in die Finale, im Endspiel. Wir stehen vor der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus für die Gläubigen, nicht für die Welt. Das kommt ein paar Jahre später. Überleben wird die kleine Herde. Der Herr sagt, das Reich Gottes, das bekommen die, die bereit waren. Die kleine Herde, die zu Jesus gehalten haben. Die sich an Jesus festgekrallt haben. Ich lasse dich nicht, Herr, ich kann es dich nicht lassen. Wohin soll ich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, wie der Thomas. Halte dich bereit für die Entrückung. Ich habe in Stuttgart oder auf dem Land draußen eine Außengemeinde gehabt, von einer liebe Schwester. Die Angehörigen haben sich über die aufgeregt und wir haben gesagt, weißt du, unsere Tante, wenn die ins Bett geht, die legt alles schön so gerade und so weiter, die Socken und Schuhe und so weiter schön nebeneinander und ihre Sachen auf dem Schreibtisch, ihre Papiere, ihr Testament ist alles schon fertig, liegt auf dem Tisch. Und ich habe schon mal die Schwester angesprochen, habe gesagt, Schwester, sowieso, warum tust du das so alles? Weißt du, wenn der Herr Jesus kommt, ich möchte nicht, dass die Leute nachher sagen, das war eine Schlampe. Verstehst du? Sie hat ihr Haus bestellt, das war alles geordnet. So viele Christen leben blind in den Tag. Weißt du, dann sterben sie und keiner weiß, wo sie beerdigt werden sollen. Und vieles andere mehr, oder dass sie beerdigt werden sollen. Manche, weißt du, ich erlebe es ständig, auch bei unseren lieben Gläubigen in der Gemeinde hier. Weißt du, da werden sie verscharrt wie ein Hund irgendwo. Und dann höre ich, ja, der ist schon gestorben und beerdigt. Aber weißt du, dass sie in der Gemeinde anrufen oder melden oder sagen oder den Pastor rufen zur Beerdigung? Ganz selten, die Welt ruft an. Da erlebe ich ständig, da kann ich jede Woche eigentlich, wenn ich wollte, mehrmals Beerdigung halten. Komm, wir wollen, dass wenigstens ein Gebet, ein Vater unser am Grab unserer Mutter gesprochen wird. Jesus sagt noch einmal, legt euren Gürtel nicht ab und lasst eure Lenden brennen. Seid wie Menschen, die bereit sind, die auf die Rückkehr des Herrn warten, ja, und der auf einer Hochzeit ist und der zurückkommt und dann anklopft und wir wissen ja diese Geschichte und dann zu sich nimmt. Selig sind die Knechte, die der Herr wach findet, wenn er kommt. Wach, wach im Geist, wach im Glauben, wach in der Herrn, im Herrn Jesus Christus, dass wir nicht belastet sind mit unnötigen Dingen, mit bürgerlichem Kleinkram, Belanglosigkeiten, Lappalien und Nebensächlichkeiten. Das ist das Gebot des Neuen Testaments. Wach sein. Wachsam sein. Dass mein Geist hellwach ist. Dass ich nur das tue, was Gott mir sagt. Dass ich auf die innere Stimme höre. Dass ich mich vom Heiligen Geist leite. Dass ja, ich offen bin für Gottes Reden. Dann die Entrückung wird eine Nacht- und Nebelaktion sein. So schnell wie ein Augenblick. In einem Moment werden Millionen diesen Planeten Erde verlassen. Die Friedhöfe werden sich öffnen. Die Welt wird es erst merken, wenn die Gläubigen nicht mehr gibt, die Lebenden. Aber die anderen, die sind sowieso schon beerdigt. Die Welt wird gar nichts merken. Und dann wird sie, erst dann wird die neue Weltordnung voll greifen. Diese Globalisierung. Dann, wir müssen was machen, dass sowas nicht nochmals vorkommt. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Bereit sein ist alles. Und dann beginnen die Gerichte. Dann kommt der Antichrist. Dann wird ein Mahlzeichen verpasst. Weißt du, du musst nicht so besorgt sein um das Mahlzeichen des Tieres. Du musst jetzt bereit sein. Die, wo nachher zurückbleiben, die müssen dann darauf achten. Aber du bist jetzt bereit und machst dich bereit. Jesus, komme bald. Und die Christen sollten nicht guten Tag, Herr, und grüß Gott sagen oder sonst was. Die sollten Maranatha sagen. Unser Herr kommt bald. Lass uns aufstehen, lass uns Gott anbeten. Vater, ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Und ich danke dir, dass du uns bereit machst. Herr, mir ist so ein Anliegen, eine bereite Gemeinde hier in Berlin zu haben, die auf dich wartet oder die Zuhörer, die Predigten hören, die gesegnet werden, Herr Jesus. Ich möchte, dass die vielen Menschen einfach bereit sind auf deine Wiederkunft und du wirst kommen wie ein Dieb in der Nacht, wo keiner denkt. Das ist, was auf uns zukommt, die Überraschung, Nacht- und Nebelaktion. Herr, und wir möchten bereit sein, Herr Jesus, wenn du kommst, der Ton der Posaune erschallt, wenn du die Seinen sammelst, dass wir alle dabei sind. Herr Jesus, ich möchte niemanden vermissen. Oh Gott, schenke Gnade, schenke Gnade, schenke Gnade, schenke Gnade, dass keiner zurückbleibt. Nicht eine Klaue, nicht jemand, niemand. Herr Jesus, so wie beim Ausdruck der Kinder Israel aus Ägypten, wir mögen alle ausziehen und wir mögen alle durch das Rote Meer gehen und wir gehen alle durch die Wüste und wir gehen alle durch den Jordan ins gelobte Land und wir nehmen das Land ein. Herr, es ist so schlimm, dass nur zwei, Josua und Kaleb, dieses Ziel erreichten. Nur zwei von mehreren Millionen. Herr, auch hier eine Minderheit, ein paar wenige werden das Ziel erreichen. Aber für die bete ich. Oh Herr, schenke Gnade, dass wir Josuas und Kalebs unter uns haben mögen, die das Ziel erreichen. In Jesu Namen, Vater. Amen.